Meine Oma hat mir vor ein schon längerer Zeit, sie lebt schon gar nicht mehr, so eine schöne Anekdote von meinem Uropa erzählt. Ich denke, viele von euch kennen das noch, wo man sich sozusagen abends dann traf oder nachmittags, in der Mittagspause, hat man so Bänkelchen vor der Tür zu stehen. Das war auch eine Bäckerei bzw. im Haus von meinem Opa in Niederdreisbach der Fall. Und er traf sich dann oftmals dann abends oder in der Mittagspause mit seinem Freund. Und mein Opa hieß Karl und dieser Freund, der sagte dann öfters mal zu ihm: Karl, lass uns mal über Leu reden, die rede auch über Oos. Also Karl, lass uns mal über die Leute reden, die reden auch über uns. Und dann wurde über die Leute geredet. Dazu war so ein kleines Bänkchen ganz, ganz gut und der Gesprächsstoff, der ging natürlich niemals aus. Das ist sowas, will ich mal sagen, was man macht mit der Zunge, beziehungsweise mit dem Reden, über andere Leute zu reden. Der Stoff geht niemals aus und ja, es ist so einfach, über die Schwächen, die Probleme, das, was einem ärgert, an dem anderen zu reden. Und ja, vielleicht auch in lästerhafter Weise. Es ist ein anderer Fall, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt. Ihr kommt nach Hause nach einem stressigen Arbeitstag als Mann und ja, habt Stress auch mit eurem Chef gehabt oder mit dem Kunden. Auf jeden Fall war nicht ganz einfach. Ihr sehnt euch eigentlich nur danach, mal Ruhe zu haben, einfach auf das Sofa zu liegen und ja, einfach sich ja, zu zerstreuen. Schaltet den Fernseher ein oder nehmt euer Tablet und guckt im Internet rum. Eure Frau vielleicht, die den ganzen Tag alleine zu Hause gewesen ist, ja, die sehnt sich nach Kontakt und Beziehung und ja, ärgert sich darüber, dass ihr euch direkt dann aufs Sofa gepflanzt habt und die Frau meckert euch an und sagt, es ist immer wieder dasselbe, immer hockst du vor der Glotze, hast nichts anderes zu tun, statt mal mit mir zu reden und dass wir einen Austausch haben, hast dich eigentlich mal nach mir erkundigt, wie es mir geht, wie es mir am Tag ergangen ist. Und es war sowieso unter Stress und unter Druck und der ganze angestaute Druck und ja, auch des Vorgesetzten bzw. Arbeitskollegen, ja, kommt jetzt raus, diesen Funken hat es nur noch gebraucht und ihr schreit eure Frau an und macht sie herunter. In Gottes Wort heißt es im Jakobusbrief, mit der gleichen Sache ehren wir Gott mit Liedern, das haben wir auch mit eben in unserer Zunge gemacht, und mit dem gleichen Instrument, ja, machen wir Leute nieder, reden schlecht über andere und zerstören letztlich Beziehungen, die uns eigentlich wert und teuer sind. Wie kommt es? Und vor allem, das ist die Frage angesichts dieser Situation. Ich denke, ihr könntet jetzt mit dem Mikro durch die Reihen gehen und ihr könntet aus eigener Erfahrung ja, berichten, wie das mit der Zunge, mit dem Reden ist, auch in eurem Leben. Und das ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Hält man nur die Klappe oder was sagt uns Gottes Wort dazu? Wir sind ja im Jakobusbrief, sind am Ende jetzt des ersten Kapitels angekommen und es gibt im Jakobusbrief gerade ja bezüglich des Anliegens, das Jakobus hat, dass ja das, was eigentlich wir glauben, wofür wir eigentlich auch ja, bekenntnismäßig stehen, dass sich das auch auswirkt in unserem Leben. Und das Tolle ist eben an Jakobusbrief, dass er das konkret macht. Nicht nur allgemein, sondern konkret an bestimmten ja, Lebenssituationen. Das ist so ein, der Umgang mit Armen. Auf der anderen Seite auch der Bereich der Zunge spielt also auch im Jakobusbrief eine ganz große Rolle. Wir werden in ein paar Wochen auch über Kapitel 3 reden. Da finden wir das also auch. Das ist ein bisschen dann kleine Wiederholung oder Ergänzung. Aber schon in Kapitel 1 finden wir klare Hinweise darauf, wie wir ja, mit diesem Instrument, was Gott uns gegeben hat, nämlich unserer Zunge, unserer Sprache, wie wir damit umgehen sollen. Ich lese ab Vers 19. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Was muss geschehen, damit ja, die Kraft des Evangeliums, das Menschen ja verändert hat, beziehungsweise das Leben eines Menschen hineinkommt und hineinredet. Davon spricht der Vers vorher in Kapitel 18, nach dem Wort. Nach seinem Willen hat er durch das Wort der Wahrheit uns geboren. Also Jakobusbrief als an solche Menschen geschrieben worden, die neues Leben empfangen haben durch das Wort Gottes, das Same des Wortes Gottes ist in das Herz eines Menschen hineingekommen. Es hat Glauben bewirkt und dadurch auch neues Leben. Und jetzt geht es darum, wie sich dieses neue Leben in meinem Leben, in allen seinen Bezügen und gerade auch im Umgang mit meiner Zunge, im Reden sich auswirkt. Und das ist interessant, was dann auch als erstes dann genannt wird. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Es ist interessant, wenn man zunächst einmal sich die ersten Verse anschaut, seid langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Es ist offensichtlich hier und nicht nur dort, sondern auch an anderen Stellen, auch in den Briefen des Apostel Paulus, dass es einen Zusammenhang zwischen Reden und Zorn gibt. Warum? Wenn wir zornig sind, ist unser Urteilsvermögen ja, getrübt. Die Relais sind durchgebrannt. An dieser Situation, die ich am Anfang meiner Predigt beschrieben habe, kann man das gut rausfinden. Das heißt, der Zorn hat ja einen bestimmten Grund. Der lag jetzt auch nicht daran, dass die Frau sich bei ihm beschwert, sondern liegt an dem ganzen Gemengelage dessen, was man vielleicht auch im Tag und dann auch in der Laufe der Zeit erlebt hat. Und dann brauchst du eben nur diesen Funken, damit das rauskommt, was an Übel, nämlich an Zorn und Wut in einem steckt. Im dritten Kapitel wird uns ja beschrieben, in der ersten Predigt über den Jakobusbrief habe ich das schon mal angedeutet, zumindest mal angesprochen. Da wird ja von der Weisheit von oben und unten gesprochen. Das ist ja eigentlich die Antwort auf die Frage, die Jakobus stellt am Ende dieser Ausführung, wo es ja auch um die Zunge geht, nämlich Kapitel 3, Vers 11 und 12. Ja, aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, soll nicht so sein. Das heißt, aus derselben Quelle, aus dem Mund, aus meiner Zunge, über meine Lippen kommen Dinge raus, die segensreich sind, also die einem helfen, die Orientierung geben, und auf der anderen Seite kommt Fluch heraus. Wie kann das sein? Und dann kommt Vers 11 dann dazu: Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und doch Bittere hervor. Das kann doch eigentlich nicht sein, wenn es nur eine Quelle ist. Das ist der eigentliche Grund, warum es möglich ist, dass es bei uns Worte gibt, die zerstören, die Menschen kaputt machen, und auf der anderen Seite aus uns auch Worte hervorkommen, die andere Menschen und die sie trösten und ermutigen. Weil in uns eben nicht eine Quelle nur ist, sondern eben zwei. An ganz vielen Stellen, nicht nur des Jakobusbriefs, sondern auch des Galaterbriefes, wissen wir, dass es zwei Quellen in einem wiedergeborenen Christen gibt. Paulus nennt die eine Quelle Fleisch, das ist unsere natürliche Art, und die andere Quelle ist der Geist. Jakobus nennt diese beiden Quellen Weisheit von unten. Er spricht davon, dass sie irdisch, Vers 15, sinnlich und teuflisch ist. Das heißt, der Teufel ködert uns, will ich mal sagen, und weiß, wie wir von unserer menschlichen Natur ticken, dass wir eine Tendenz zum Stolz haben, zum Egoismus, zum Neid. Und deswegen hält uns entsprechende Köder vor, die andocken an unsere alten menschlichen Natur. Das Tolle ist, wenn Jesus in unser Leben hineingekommen ist, dann gibt es ja auch zum Gott sei Dank eben auch eine andere Quelle. Davon spricht eben auch Jakobus. Er spricht von der Weisheit von oben, die friedvoll, milde, gute Früchte hervorbringt. Parallel zum Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22 und 23, die Frucht des Heiligen Geistes ist die Liebe, die ausgegossen ist, Römer 5, Vers 8, 5, Vers 5, durch den Heiligen Geist in unsere Herzen hinein. Und das ist eben der Punkt und die Antwort auf die Frage: Wie kann es sein, dass aus demselben Mund Hass bzw. Liebe kommt? Das Problem ist, dass wenn wir zerstörerische Worte über die Lippen bringen, dann haben wir tendenziell nicht woran angedockt? An der Weisheit von oben, an Jesus, sondern woran haben wir angedockt? An der Weisheit von unten, an unserer menschlichen Natur. Und warum erzähle ich euch das? Wir haben uns ja gefragt, wie das sein kann, eine Verbindung zu sehen ist zwischen Reden und Zorn. Wenn ich aus Wut und Zorn oder wenn ich wütend und zornig bin, was ist dann sozusagen das die Quelle? Ist Zorn und Wut die Quelle des Geistes oder die Quelle meines alten Fleisches? Wir finden die Antwort direkt in dem nächsten Vers, in Kapitel 1, Vers 20. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das heißt, es kann nicht aus der geistlichen Quelle herauskommen, es kann nicht von Gott herkommen, sondern letztlich ist es aus meinem alten, meiner alten menschlichen Natur. Klar, es gibt auch heiligen Zorn, die Bibel spricht davon, dass Gott auch zornig ist, aber ich denke, ihr versteht, was heiliger Zorn ist, wo ich auf Gott fokussiert bin. Es gibt zum Beispiel einen heiligen Zorn bei David, wo er das Hohngerede von Goliath gehört hat und dann sagt: Wie kann das sein, dass jemand so über Gott reden kann? Das ist heiliger Zorn. Er ist ganz klar auf Gott und seine Ehre fokussiert. Aber wenn wir ehrlich sind, solch heiliger Zorn kommt häufig in unserem Leben ja nicht vor. sondern der Zorn, den wir häufig kennen und der zu diesen zerstörerischen Wirkungen in unserem Umfeld, gerade in Beziehungen, führt, das ist eben nicht ein heiliger, göttlicher Zorn, sondern der kommt aus unserer menschlichen Natur aus. Zum Beispiel, weil wir neidisch sind auf andere, weil wir nicht geehrt werden, der andere doch. Dadurch kommt Zorn in uns auf. Und das ist eben das Problem, wenn wir zornig sind und dann den Mund aufmachen, dann wird unser Mund nicht das Instrument des Geistes, unserer Beziehung zu Jesus, unserer neuen Realität, nämlich dass Jesus in uns ist, sondern dann wird unser Mund zum Instrument unserer alten Natur. Deswegen, sagt Jakobus hier, wenn du merkst, wenn du zornig bist, dann halt die Klappe, dann schreib keine E-Mail, dann ruf niemanden an. Warum? Weil du dann tendenziell, nicht Worte geleitet von dem Heiligen Geist sprichst, sondern dich zum Werkzeug der Gegenseite machst. Und es ist einfach so, dass Gott häufig, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das aus meinem Leben, dass Gott eben nicht jemand ist, der lärmt. Wenn wir auch an ganz vielen Stellen, Gott offenbart sich zum Beispiel Elia am Berg Horeb nicht im Donner und Schall, sondern in einem sanften, stillen Säuseln. Wenn wir wütend sind, zornig, wenn wir gefühlsmäßig von Neid und Egoismus innerlich geprägt sind, dann müssen wir erstmal versuchen, runterzukommen. Und vor allem dann uns an die andere Quelle andocken. Das ist der entscheidende Punkt. Deswegen mach mal halblang. Deswegen heißt es auch in Sprüche 17, Vers 27 und 28, wer seine Worte zügelt, besitzt Erkenntnis und wer kühlen Geist bewahrt, ist ein verständiger Mann. Auch ein Narr, wenn er schweigt, kann als weise gelten, wenn er seine Lippen verschließt, als verständig. Seine Dummheit, wenn wir wütend sind und dann auf den Lippen Dinge haben, die den anderen kaputt machen, zerstören, die uns in die Bredouille bringen und wir dann die Klappe halten, dann ist das weise. Also, sei geduldig, warte und dann hör erst einmal zu. Also das Erste, mach mal halblang. Zweitens, hör erst mal zu. Jeder Mensch sei schnell zum Hören. In Sprüche 18, Vers 13 lesen wir davon, dass Reden ohne zu hören einfach dumm ist. Ich gebe mal ein paar Beispiele, warum das dumm ist. Ich schnappe etwas in einem Gespräch über jemanden auf und erzähle es ungefiltert weiter. Ich habe nur was gehört und was mitbekommen, ohne mich vielleicht bei demjenigen zu erkundigen. Mir ist das auch vor kurzem hier auch in der Gemeinde aufgefallen. Ich hatte irgendwas gelesen in der Zeitschrift über jemanden, auch ein Verkündiger bzw. ein Leiter, christlichen Leiter, und habe dann das ungefiltert weiterzugeben, weil ich da nur irgendein Gerücht gehört habe in einem Gespräch und habe über diesen Leiter negativ geredet. Dann hat mich eine Schwester daraufhin angesprochen und hat gesagt, ich finde eigentlich gar nichts dazu. Wo hast du die Quelle denn her? Und dann habe ich mich selbst erkundigend über diese Person, also intensiver gehört, versteht ihr? Hätte ich vorher machen sollen, bevor ich den Mund aufgemacht hätte. Und ich habe wirklich nichts gefunden. Ich habe mich bei derjenigen entschuldigt. Aber ich habe ja nicht nur ihr das gesagt, sondern mehreren anderen auch, die bei dem Gespräch dabei sind. Oder dabei waren. Das Schlimme ist, dadurch entstehen Missverständnisse und oft Misstrauen, und das ist eigentlich immer der Anfang vom Ende einer Beziehung. Warum entsteht dann sowas? Weil ich nicht richtig zugehört habe, sondern den Mund erst vorher aufgemacht habe, bevor ich gehört habe. Ein anderes Beispiel, wo das sichtbar wird. Ich habe vielleicht nicht nur irgendwas aufgeschnappt, sondern ich habe schon zugehört, aber ich habe das nicht richtig verstanden, wie mein Gegenüber das verstanden hat oder gemeint hat. Aber irgendetwas hat mich getriggert, hat etwas in mir ausgelöst und ich poltere einfach drauf los. Ich habe einen Satz mitbekommen oder irgendetwas, aber habe eigentlich gar nicht mehr weiter zugehört. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt in Gesprächen. Man hört was und wenn man weiter zugehört hätte, dann hätte man mitbekommen, dass der andere, mein Gegenüber, das ganz anders verstanden hat, wie ich das bei dem fehlenden Hören nur aufgefasst habe. Und die Wirkung ist, dass ich ihn falsch verstanden habe und dann ihn falsch angemacht habe. Was wäre, wenn ich das zum Beispiel anders gemacht hätte? Bedeutet jetzt nicht, dass man dann an dieser Stelle, wenn man merkt, der andere hat mir was erzählt, beziehungsweise ich höre auch was von dem anderen, was eigentlich nicht richtig ist, dann sagt die Bibel ja nicht, da soll man jetzt den Mantel der Liebe drüber stellen und sagen, jetzt mache ich gar nichts und tue gar nichts und sag gar nichts. Nein, wir sollen ja ermahnen und ermuntern und ermutigen. Aber was würde es bedeuten, wenn ich das hörend mache? Indem ich zum Beispiel zu demjenigen komme und sage, ich sehe dies oder jenes an dir in deinem Leben. Ich habe dies oder jenes mitbekommen. Ich kriege das jetzt nicht so ganz auf die Reihe. Ich verstehe das nicht. Ich habe vielleicht auch eine Meinung dazu. Aber ich würde doch gern erstmal deine Sicht der Dinge hören. Also hörend, fragend, nachfragend. Ein sehr bekannter Verkündiger des Evangeliums, Johann Caspar Laffer, der hat das schön auf den Punkt gebracht, was das bedeutet. Findest du einen Mensch, der ruhig, mit wahrer Teilnehmung, mit stillem Bedürfnis zuhören kann, der dich nicht leicht unterbricht, der nicht zwei Fragen auf einmal stellt, die Antwort auf einen gelassen abwartet, bevor er reinschlägt und ganz versucht, den anderen aufzufassen, so denke, ein Schatz im Acker, eine Perle gefunden zu haben. Wichtig ist an dieser Stelle zu sehen, ihr seht, dieses Thema spricht auch mich persönlich an, weil ich tendenziell jemand bin, dem das schwerfällt. Ich bin schnell zum Reden von meiner Natur aus. Es gibt ja Leute, die eher zurückhaltend sind und denen es schwerfällt zu reden, überhaupt den Mund aufzubringen. Also das ist bei mir nicht der Fall. Und wenn man das dann liest und denkt, ja, das kriege ich eigentlich gar nicht hin, richtig zu handeln, das Richtige zu sagen und richtig zu hören, wer kann das überhaupt? Im Sprüchebuch Kapitel 20, Vers 12 heißt es, an das hörende Ohr, das sehende Auge, der Herr hat sie alle beide gemacht. Und da merken wir schon, dass es jetzt nicht nur darum geht, auf den anderen zu hören und zu sehen, was er will, ihn zu verstehen, sondern dass es auch darum geht, auf Gott zu hören. Wenn es in dir lärmt, macht dein Ärger, dein Hass, dein Neid Luft, gilt es darum, zur Ruhe zu kommen und auf das sanfte, stillen Säuseln des Heiligen Geistes zu hören. Wir lesen auch über den Messias in Jesaja 42, dass er nicht laut lärmt auf der Straße. Und sich sozusagen, wenn es in dir lärmt, macht dein Neid Luft, dass Gott dann noch lauter lärmt. Das macht er nicht. Deswegen ist es wichtig, erstmal zur Ruhe zu kommen, damit man dann auf das Richtige hört. Nicht des alten eigenen Herzens, das einen sagt, mach jetzt deiner Wut Luft, mach den anderen auch fertig, der schlecht über dich geredet hat, sondern dass du zur Ruhe kommst und zuhörst, nicht nur auf den anderen, sondern zuhörst was Gott dir zu sagen hat. Statt dem ausgemusterten Zornesausbruch, da haben wir ja schon gelesen, das wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit, das soll ich abziehen, deswegen steht der Vers 21, deshalb legt ab alle Unsauberkeit. Was ist diese Unsauberkeit? Das ist eben der Zorn, der zerstörerisch sich auswirkt. Das sollen wir ablegen und stattdessen das andere anziehen, nämlich aufnehmen. Das eingepflanzte Wort mit Sanftmut. Und erinnert ihn daran, dass dieses Wort euch ja schon errettet hat. Es ist das gleiche Wort, was du gehört hast, als du bei einer Evangelisation warst oder als du die Bibel gelesen hast, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, wo neues Leben in dir gekommen ist. Und es ist das gleiche Wort, was auch jetzt dir helfen will, dass du aus deinen alten Mustern des Zorns und des Neides und des Lästern über andere rauskommst. Und das soll, und das wird hier betont, wie geschehen? Mit Sanftmut. Ich weiß nicht, wie du darauf reagierst, wenn Gott dir was sagt, vielleicht sogar durch jemand anderes. Gott redet ja jetzt nicht nur durch eine Predigt heute Morgen oder wenn du morgens deine stille Zeit machst und in der Bibel liest, sondern Gott redet auch durch sein Wort. Und das ist die Frage, wie reagierst du darauf? Schroff? Und ich meine, das ist ja verständlich. Nehmen wir noch den Fall, wo du frustriert bist und du schon Stress gehabt hast und dann tut deine Frau dir noch durch Worte noch eins da drauf. Dann stille zu sein und von Gott dir sagen zu lassen, jetzt bleib mal cool, geh auf deine Frau ein, sie hat es verdient, dass du ein offenes Ohr hast, 1. Petrus 3, Vers 7, wir sollen uns weise sein im Umgang mit unserer Frau, so, dann hörst du, gehst in die Stille, dann hörst du das und dann merkst du, das andere sagt aber, ich habe jetzt keinen Bock da drauf, ich habe mein Recht jetzt, meiner Wut Luft zu machen. Merken wir, dann sanftmütig zu sein und bereit zu sein, sich von Gott was sagen zu lassen, das ist in dieser Situation nicht einfach. Es gibt ein schönes Lied von Arne und Andreas, ich weiß nicht, vielleicht kennen manche ihn noch. Es hat mich sehr angesprochen, ich glaube, das passt auch an dieser Stelle sehr gut. Wenn jemand an dem Teppich zieht, auf dem du stehst, und wenn man sieht, dein sicherer Auftritt war nur Schein und keiner fällt darauf ein. Wenn man dir deine Fehler nennt und kräftig gegen die Fassade rennt, die du so kunstvoll aufgebaut, wenn einer deine Schau durchschaut, schlag nicht zurück, lauf nicht davon. Willst du denn bleiben, wie du bist? Es könnte sein, dass dir die Wahrheit heute nah wie selten ist. Frag nach dem Grund, warum dir einer seine Meinung sagen will, und ist es Liebe, dann hör zu und halte still. Bist du bereit, dir von Gottes Wort was sagen zu lassen? Oder tendierst du eher dazu, es so zu machen, wie es ab Vers 23 beschrieben wird? Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist, also merken wir, das eingepflanzte Wort spricht zu uns, wir sollen es ja aufnehmen und ich tue es eben nicht mit Sanftmut aufnehmen, sondern es mache es so, wie es hier Vers 23 beschrieben wird. Der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Früher, während meiner Studienzeit, habe ich Firmenarbeit gemacht. Ein metallverarbeitenden Betrieb, da war ich nach 8 Stunden Maloche schwarz, nicht nur die Hände, sondern teilweise, wenn man sich den Schweiß abgewischt hat, auch im Gesicht. Was macht man dann nach der Arbeit? Man wäscht sich, betrachtet sich vor einem Spiegel. Und das ist dann die Frage, wenn ich mich im Spiegel betrachte, hat das Auswirkungen, was ich dann da in diesem Spiegel sehe, dass ich mir zum Beispiel dann das Gesicht wasche oder sage ich, ja, ich habe das zwar gesehen, dass ich dreckig bin, aber das hat keine Auswirkung in der Weise, dass ich mich wasche. Und so ist es letztlich auch, wenn du diese Predigt hörst oder in Gottes Wort hörst, was Gott von dir möchte. Oder wenn dein Bruder und deine Schwester, eben so wie ich das im Lied eben zum Ausdruck gebracht habe, an deiner Fassade rennt und dich ermahnt. Es steht so vieles auch im Neuen Testament bezüglich Ermahnen. So, was mache ich dann? Was erlaubt er sich eigentlich? Der ist doch nicht besser als ich. Ich weiß doch selber, was ich zu tun und zu lassen habe. Außerdem habe ich keinen Bock da drauf. Ich mache, was ich will. Ich habe ja auch den Heiligen Geist. Oder man kann das sowieso nicht so ernst nehmen, kann man sowieso nicht direkt umsetzen. Oder dieser allseits bekannte Satz, den viele Christen dann auch sagen, wir sind doch alle Sünder, machen alle Fehler. Damit wird ein ungeistliches Leben legitimiert. Das ist dann die Frage. Ich lese zwar Gottes Wort, ich gehe in Gottesdienst, ich lasse mir sagen, höre, was mein Bruder, meine Schwester sagt, aber das hat null und Wirkung auf mein geistliches Leben. Aber Gottes Wort will in meinem Leben ja was bewirken. Gott möchte, dass wir in das Bild seines Sohnes hineinwachsen. Und deswegen werden wir herausgefordert, das, was wir in seinem Wort lesen und was andere auch uns in seinem Namen sagen, ernst zu nehmen und es aufzunehmen. So wie es dann in Vers 25 beschrieben wird, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Wortes ist, der wird in seinem Tun glücklich, selig. Ich mache euch Mut dazu, das, was ihr erkannt habt, umzusetzen. Von Mark Twain gibt es eine interessante Begebenheit, wo jemand zu ihm kam und sagte, die Bibel ist ja so schwer, kann man sowieso nicht umsetzen. Wisst ihr, was Mark Twain dann zu ihm gesagt hat? Er hat zu ihm gesagt, hör mal zu, lieber Mann, ich habe nicht so viele Probleme mit den Dingen, die ich in der Bibel nicht verstehe, sondern ich habe eher Probleme mit den Dingen in der Bibel, die ich verstehe. Nimm es dir doch wirklich als Kind Gottes zum tiefen Vorsatz, dass es wirklich dein Wille und dein Leben bestärkt, das, was Gott dir zeigt, wirklich umzusetzen. Es zu tun, Gott zur Ehre und anderen zur Hilfe und zum Guten. Hör auf Gottes Wort. Überleg dir, wie du dieses Wort, was Gott dir gesagt hat, vielleicht auch heute Morgen umsetzen kannst. Es gibt zum Beispiel Terminkalender. Zum Beispiel im nächsten Vers steht in Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser Waisen und Witwen ihrer Bedrängnis zu besuchen. Sagt das häufig auch zu meinen Kindern. Das ist ein ganz einfaches Wort. Ihr liebt Anbetungsmusik, habt eine Witwe als Oma. So, Gott liebt es eher, dass ihr eure Oma besucht oder die Witwe in der Nachbarschaft, als dass ihr tolle Lobpreismusik macht. Und dann sich überlegen, wie kann ich dieses Wort konkret umsetzen. Ihr habt einen Terminkalender, wann tragt ihr euch ein? Mittwoch besuche ich meine Oma oder die und die Witwe. Wenn Gott euch zum Beispiel angesprochen hat heute Morgen und sagt, ich läster ständig über andere, dann schreibt das auf als Gebetsanliegen. Sagt das vielleicht einer Schwester oder einem Bruder, ich habe Probleme damit, Gott hat mir das heute Morgen gezeigt, bete doch dafür mich, dass Gott mir hilft. Von diesem Laster zu lassen. Das ist auch ein Ziel von Gemeinde. Wir sind Familie, wir helfen uns gegenseitig. Auch in meiner eigenen Familie weiß ich um die Probleme meiner Kinder, meiner Frau. Wir beten füreinander, wir kämpfen gemeinsam. Wir sitzen alle im Boot, wir sind nicht besser als der andere. Deswegen ist es auch so, wenn ich jemand ermahne, ist es nicht so, ich bin der, der sündlos ist, der andere ist ein Sünder und der muss sich ändern. Nein, ich erwarte von dem anderen auch, dass er mich ermahnt und mich ermutigt und fragt, was ist denn dein Problem? Kann ich auch für das beten, was du auf der Seele hast? Mein Wunsch ist es, und damit schließe ich, dass das tolle Instrument, was Gott uns gegeben hat, nämlich die Zunge, ein Instrument des Heiligen Geistes wird, in dein und mein Leben, auch in der Gemeinde. Dass Menschen, denen wir tagtäglich begegnen, auch morgen, zum Beispiel die Arzthelferin oder unsere Nachbarin, dass aus unserem Mund heraus, von unseren Lippen her, Worte hinausgehen, die Menschen Orientierung geben, die sie ermutigen, die sie trösten und nicht zerstörerisch sind. Dass ich nicht ein Werkzeug des Teufels werde mit diesem Instrument, sondern ein Werkzeug des Segens, das Gott ehrt und anderen hilft. Ich schließe mit Gebet. Herr Jesus Christus, danke für dein lebendiges Wort und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass dieses Wort in uns bleibt, dass es Früchte trägt. Du weißt um jeden Einzelnen, der jetzt hier sitzt und vielleicht auch weiß, was jetzt für ihn dran ist. Hilf ihm doch, das auch umzusetzen, gehorsam zu sein, sich deinem Spiegel deines Wortes auszusetzen, darin zu bleiben, nicht einfach wegzugehen, das zu überspielen. Hilf uns doch dazu. Wir wünschen uns als Einzelnen und als Gemeinde, dass wir Licht sind in einer immer dunkleren Welt. Gerade wo in einer Welt, wo so viele Lügen verbreitet werden, so viel Hass und so viele Unwahrheiten, und wollen wir doch Menschen sein, die für die Wahrheit eintreten, die hilfreich sind in ihrem Reden und die Segen bewirken durch ihre Worte. Das schenke du doch, Herr Jesus. Amen.
Vater im Himmel, Jesus Christus, bitte segne uns, wenn wir jetzt auseinandergehen. Segne bitte alle, die heute nicht kommen konnten. Segne bitte ganz besonders die, die krank sind oder schwer krank sind. Sei du ihnen ganz nah mit deiner Hilfe, aber du kannst auch Heilung schaffen. Und segne bitte auch uns, wenn wir jetzt auseinandergehen, dass wir selbst zum Segen werden. Amen.